Ich glaube, wir stellen uns häufig noch das Mittelalter als eine Zeit vor, in der Frauen irgendwie nicht viel zu melden hatten. Und ich glaube, gerade wenn man auf das 12. Jahrhundert guckt, muss man sich das anders vorstellen. Und Hildegard von Bingen hatte mit einem Kloster, das sie selbst gegründet hat, eben diese große Wissensmaschine unter ihren Fittichen, diese große Maschine bedient und auch mit dieser großen Maschine so viel Tolles hervorgebracht.
Sagt Julia Voss, die ich zum Weltkunst-Podcast Was macht die Kunst treffe, um mit ihr über Natur und die deutsche Geschichte zu sprechen. Die Ausstellung mit dem Untertitel Glaube, Biologie, Macht läuft im Deutschen Historischen Museum und ist gerade verlängert worden. Sie wird bis in den Herbst hinein laufen. Die Kunsthistorikerin Julia Voss hat ihre Doktorarbeit über die Abbildungen in Darwins Evolutionsbiologie geschrieben. Sie hat jahrelang mit Niklas Mark das Feuilleton der FAZ geleitet und ist seit 2015 Professorin an der Leuphana-Universität Lüneburg. Sie hat Schwedisch gelernt, um sich in das Werk von Hilmar af Klint zu vertiefen und hat diese Künstlerin wirklich auf der Kunstlandschaftskarte verankert. Also heutzutage ist die ganze Geschichte der Abstraktion dank deiner Forschungen anders, als wir es noch vor 25 Jahren gelernt haben. Sie ist seit 5 Jahren wissenschaftliche Mitarbeiterin im Präsidium des Deutschen Historischen Museums in Berlin und Co-Kuratorin gewesen, zum Beispiel von der Ausstellung Documenta, Politik und Kunst und jetzt die Geschichte der Natur und der deutschen Geschichte. Was macht die Kunst in deinem Leben aktuell?
Die Kunst in meinem Leben aktuell dreht sich vor allen Dingen weiter um die Frauen, würde ich sagen. Und im Zuge der Ausstellung, die du erwähnt hast, habe ich mich sehr gefreut, dass ich mich mit Hildegard von Bingen sehr intensiv beschäftigen durfte. Und die war jetzt nicht im engeren Sinne eine Künstlerin, weil sie nicht selbst die Gemälde ausgeführt hat im 12. Jahrhundert, aber sie hatte eine Schreibstube und dort gab es Nonnen, die für sie gearbeitet haben und die haben diese herrlichen Gemälde geschaffen, von denen wir auch welche vergrößert in der Ausstellung zeigen. Also die Kunst in meinem Leben dreht sich weiter um Frauen.
Super, dass du gleich Hildegard von Bingen erwähnst. Ich komme gerade von der Biennale in Venedig und habe dort auch den Vatikanischen Pavillon gesehen, kuratiert von Hans-Ulrich Obrist. Auch da spielt Hildegard von Bingen eine Rolle. Warum gibt es jetzt gerade so ein Revival von Hildegard von Bingen? Also in der Popkultur, überall taucht Hildegard von Bingen auf.
Ja, also es ist wirklich erstaunlich. Genau, Rosalia hat ihr auch ein Lied gewidmet, ein ganz tolles Lied. Wenn ich Ausstellungsführungen mache, sage ich immer, Hildegard von Bingen ist der Leonardo da Vinci des Mittelalters. Sie hat im 12. Jahrhundert gelebt und hat ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht und darum bietet sie auch heute so viele Anknüpfungspunkte. Sie war natürlich eine bedeutende Prophetin ihrer Zeit, weil sie Visionen hatte und eben auch als solche anerkannt wurde in ihrer Zeit. Sie hat ganz viel komponiert. Tatsächlich die meisten Liedkompositionen, die wir aus dem Mittelalter haben und die einer Person zugeschrieben werden, stammen von Hildegard von Bingen, also ein enormer Korpus. Sie hat als Gelehrte und Äbtissin auch ganz viele Briefwechsel geführt mit dem Papst, mit dem Kaiser, mit dem König, mit Bischöfen, aber auch teilweise mit Laien und so weiter. Sie war Heilkundlerin und das ist natürlich, glaube ich, das, wofür sie im 20. Jahrhundert am berühmtesten geworden ist, dass sie sich mit den Heilkräften von vor allen Dingen Pflanzen beschäftigt hat. Sie hat eine Geheimsprache geschaffen, sollte man vielleicht auch sagen. Und diese Vielseitigkeit, glaube ich, reißt viele Leute mit. Und dieses Ungewöhnliche, ich glaube, wir stellen uns häufig noch das Mittelalter als eine Zeit vor, in der Frauen irgendwie nicht viel zu melden hatten. Und ich glaube, gerade wenn man auf das 12. Jahrhundert guckt, muss man sich das anders vorstellen. Und Hildegard von Bingen hatte mit einem Kloster, das sie selbst gegründet hat, eben diese große Wissensmaschine unter ihren Fittichen. Es gab natürlich auch Landwirtschaft, die dazugehört hat zu diesem Kloster. Und diese Frau hat praktisch diese große Maschine bedient und auch mit dieser großen Maschine so viel Tolles hervorgebracht. Und ich glaube, man sieht einfach heute, wie viele Anknüpfungspunkte es da gibt.
Eine Reproduktion von einer wunderschönen Illumination aus einem mittelalterlichen Buch zeigt ja Hildegard von Bingen, wie sie in eine Wachstafel schreibt und daneben ist ein Mönch, der das dann überträgt. Wie kann man sich vorstellen, wie wurden die Schriften von Hildegard von Bingen verbreitet?
Also sie schreibt selbst darüber, wie das abgelaufen ist und sie hat eben 3 Visionsbücher verfasst und das erste ist vielleicht das berühmteste, das heißt Scivias, Wisse die Wege, eben im der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts von ihr niedergeschrieben. Und sie hat eben diese Vision und sie sagt, sie sei ganz klar im Kopf gewesen während dieser Vision. Und sie sieht eben dieses helle Licht und in diesem hellen Licht kommen Texte und Bilder. Und diese Texte schreibt sie eben, ich stelle mir immer das wie so eine Art Steno vor, praktisch so in Kurzschrift auf diese Wachstäfelchen. Und das muss dann eben auf Pergament übertragen werden. Und das macht Mönch Vollmer oder der leitet diesen Prozess an. Das passiert dann in der Schreibstube. Und dann werden eben praktisch aus diesem Staccato der Mitschriften ausformulierte Visionen, die dann eben ganz fabelhafte Abbildungen dazu bekommen, die eben von Nonnen in ihrer Schreibstube ausgeführt werden. Es gibt eine Theorie, dass die vielleicht vorher gestickt worden sind. Also praktisch der Entwurf wurde gestickt und dann wurde es auf Pergament übertragen. Und da sieht man auch, die sind mit Ultramarin gemacht worden, die sind mit Gold gemacht worden. Also das waren ungeheuer teure und kostspielige Bilder, die da geschaffen worden sind. Und das zeigt natürlich auch den enormen Status, den sie in ihrer Zeit hatte.
Diese eine vergrößerte Illustration, die man dort sieht, zeigt ja ihre Vision von der Welt, von der Natur auch. Mhm. Vielleicht kannst du beschreiben, wie sie sich die Natur und das Zusammenspiel mit Gott vorgestellt hat oder wie sie es in ihrer Vision gesehen hat.
Ja, also es gibt vielleicht zwei Visionen, die da eine große Rolle spielen. Die eine ist das sogenannte Weltenei und ich glaube, wer das sieht, der hat auch das Gefühl, das habe ich schon mal gesehen. Das ist inzwischen ein sehr populäres Bild, wo auch von Hebammen-Webseiten bis zu Museen alle mitwerben, weil das so eindringlich ist. Und es ist tatsächlich der Kosmos. Aber der Kosmos wird im Mittelalter meistens dargestellt in konzentrischen Kreisen, also die Erde im Mittelpunkt. Das glaubt auch Hildegard von Bingen. Und dann ist bei ihr eben, sind es aber nicht konzentrische Kreise drumherum, sondern es ist ein Ei. Und dieses Ei leitet sich sehr pantheistisch davon ab, dass eben der Heilige Geist symbolisiert wird durch eine Taube, also durch einen Vogel. Und da der Kosmos aus dem Heiligen Geist hervorgeht, wie das Ei aus der Taube, ist ihr Kosmos eiförmig. Und in diesem Ei sitzt ein, ja, die Erde wie so ein runder Dotter drin. Und dann gibt's ein wunderschönes blaues Firmament mit goldenen Sternen und einer ganz leuchtenden Sonne. Und das ist ihr berühmtes Weltenei. Und dann gibt's noch ein anderes. Das ist aus einer späteren Visionsschrift und da behandelt sie die Viriditas. Was an dem Bild sehr schön ist, ist, dass man sie selbst drin sitzen sieht. Da sitzt sie unten und schaut eben nach oben und sieht eben dieses große Rad. Und wenn man erst guckt, dann denkt man, ach, vielleicht ist es sowas wie die vier Jahreszeiten, weil das so unterteilt wird in vier Segmente. Aber es ist tatsächlich das Wirken der Viriditas. Und Viriditas ist ein lateinisches Wort. Hildegard von Bingen schreibt auf Latein und offensichtlich spricht auch Gott mit ihr auf Latein. Und Viriditas heißt übersetzt Grünkraft. Es ist die göttliche Grünkraft. Und die bringt eben alles zum Erblühen und zum Erstarken. Die sorgt für die vier Jahreszeiten. Die sorgt dafür, dass Menschen geheilt werden können, dass Menschen ernährt werden können. Und Hildegard von Bingen hat die Vorstellung, dass wenn wir uns in den Dienst dieser Grünkraft stellen, durch ein gottgefälliges Leben, dann ist der Kosmos heil und wir nähern uns dem Paradies an, aus dem wir vertrieben worden sind. Und wenn wir das aber nicht tun, dann bricht diese Ordnung auseinander. Und das erzählt dieses Bild. Man sieht einmal praktisch den heilen Zustand und dann regnet es und das Korn steht und die Menschen arbeiten und der Boden ist grün und man sieht, alles ist intakt und läuft. Und in allen anderen Segmenten passiert irgendwas Schreckliches. Also Feuerfunken regnen hinunter oder giftige Dämpfe kommen aus der Erde oder Aasvögel fallen über das Vieh her. An sich der Grundgedanke davon, der hat mir unheimlich eingeleuchtet, nämlich dass man, um etwas zu bekommen, also um ernährt oder geheilt zu werden, auch was geben muss. Und Hildegard von Bingen würde sagen, man muss das gottgefällige Leben geben. Vielleicht kann man das in heutiger Zeit auch nochmal anders übersetzen, aber grundsätzlich, man muss geben, um zu nehmen und es ist ein Kreislauf. Und ich glaube, das steht uns auch im 21. Jahrhundert gut.
Das heißt, wenn die Menschen nicht gut mit der Natur umgehen, dann oder mit nicht gottgefällig leben, dann schlägt die Natur zurück.
Genau, also Gott in der Natur, würde sie sagen, schlägt zurück. Und bei ihr ist es schon sehr stark das gottgefällige Leben. Aber ich glaube, dieses zu viel nehmen, zu viel auf Kosten von anderen leben, nicht respektvoll mit den Geschenken, die man quasi von Gott bekommt, umzugehen, zu gierig zu sein, keine Dankbarkeit dafür zu empfinden, das würde sie auch unter ein nicht gottgefälliges Leben fallen lassen.
Also lauter Lektionen fürs 21. Jahrhundert.
Ja, sie würde natürlich sagen, ab und zu auch beten, ora et labora, beten und arbeiten. Aber auch das mit dem Gebet. Ich glaube, wenn das dazu dient, die Dankbarkeit anzukurbeln, dann ist das eine gute Sache.
Ein ganz faszinierendes, originales Objekt liegt da, ein aufgeschlagenes Buch in der Ausstellung mit einer Geheimschrift. Was hat's damit auf sich?
Ja, das ist ein großes Faszinosum und ich sage immer, der Krimi muss noch geschrieben werden dazu. Hildegard von Bingen, die so in ihrer Zeit verankert war, sie hat auch immer mal Konflikte mit Zeitgenossen, aber eigentlich ist sie unheimlich anerkannt und trotzdem, und das ist das große Rätsel, trotzdem schafft sie eine Geheimsprache. Und diese Geheimsprache ist in mehreren Übersetzungen überliefert, das heißt, das sind Glossare, da gibt es immer das Wort, das sie erfunden hat und darunter die Übersetzung ins Mittelhochdeutsche. Eines dieser Glossare gehört der Staatsbibliothek hier in Berlin und wir haben das tollerweise von denen ausgeliehen bekommen. Insofern haben wir das Original in der Ausstellung auf Pergament, sehr beeindruckend. Das sind so, ich glaube, so um die 1000, etwas mehr als 1000 Nomen. Es sind tatsächlich auch nur Nomen, es sind keine Verben und keine Adjektive. Aus ganz unterschiedlichen Feldern. Also Körperteile werden benannt, unterschiedliche Vogelarten, aber auch landwirtschaftliche Geräte. Also sehr breit. Und die sind eben komplett in diese merkwürdige Geheimsprache übersetzt. Also der Pflug heißt Skolmitz, die Frau heißt Warnix, der Teufel heißt Develix. Also ganz viel so I und Z und X-Laute. Und wir wissen also, was alles heißt, aber wir wissen nicht, warum sie diese Sprache geschaffen hat. Also was ist der Notfall? Ich meine, so ein Kloster muss natürlich auch immer unter Schuss stehen. Und sie hatte Spannungen mit dem Kaiser, der sie unter Schutz gestellt hat. Vielleicht hatte sie Angst, dass sie diesen Schutz verliert. Und man weiß auch nicht, wer zu dieser Geheimgesellschaft dazugehört hat. Also wenn man so eine Sprache hat, muss es ja Leute geben, mit denen man sich verständigt. Offensichtlich ist es auch aufwendig, diese Sprache zu lernen. Also was da los gewesen sein könnte, wissen wir nicht, aber es ist eine spannende Frage.
Und ist es denn sicher, dass es da mit einer Art Gefahr zu tun hat oder könnte es einfach ein Spiel gewesen sein?
Ha, siehste, das ist auch eine gute Assoziation. Ich habe das immer klarerweise mit einer Gefahr gleichgesetzt. Ja, vielleicht war es auch ein Spiel.
Es ist ein irres Unterfangen, 800 Jahre Geschichte auf so relativ kleinem Raum einzufangen. Mir hat sehr gut gefallen, dass so einzelne Objekte ganz selbstbewusst für ganze Themenkomplexe stehen. Also zum Beispiel der Wolf. Mhm. Ein ausgestopfter Wolf, du hast gesagt, er ist bei Magdeburg überfahren worden kürzlich. Er ist jetzt in bleibender Schönheit, ist er Teil des Museums?
Nee, der gehört den naturkundlichen Sammlungen in Halle, die zur Martin-Luther-Universität gehören. Die haben uns den ausgeliehen.
Ah ja. Also der Wolf steht da im Museum und wofür steht der?
Mit dem Wolf, der ist auch auf dem Plakat drauf, leiten wir ein in die Zeit des 30-jährigen Krieges. Und ich sage noch mal kurz, ich habe früher auch immer ausgestopft gesagt, wurde aber belehrt, dass man das auf gar keinen Fall machen soll, weil diese, wenn man die ausstopft, dann sehen die natürlich aus wie so verbeulte Kissen. Und die bekommen so eine Plastik darunter und dann wird das Fell wieder drüber gezogen. Also das ist eine ganz kunstvolle, fast eher an Bildhauerei erinnernde Arbeit. Insofern Hut ab vor dieser Arbeit.
Also präpariert, sagt man.
Präpariert, okay. Sagt man. Aber ich habe es auch gelernt. Übrigens im Hessischen Landesmuseum, das wir beide gut kennen. Genau, wir sind im 17. Jahrhundert. Die Wölfe breiten sich im Zuge des 30-jährigen Krieges wieder aus. Der 30-jährige Krieg, der eben in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts tobt, ist ein ungeheuer schreckliches Ereignis. Es wird nie wieder eine so hohe Mortalitätsrate geben. Das hängt auf der einen Seite mit Kriegshandlungen zusammen, auf der anderen Seite mit den Seuchen. Hildegard von Bingen, das finde ich immer ganz faszinierend, sich das vorzustellen, kannte noch keine Pest, die kommt später. Und eben ab dem 14. Jahrhundert gibt es die Pest und es gibt alle möglichen anderen Seuchen auch, also die Pocken und so weiter. Und es sterben sehr, sehr viele Menschen. Die Zeit wird als sehr chaotisch empfunden. Es ist gleichzeitig auch die kleine Eiszeit. Also das heißt, die Temperaturen fallen. Es gibt Missernten, es gibt Überschwemmungen. Und ein bisschen wie in der Geschichte von Hiob fallen von allen Seiten eben die Schrecklichkeiten in das Leben der Menschen ein. Und die Wölfe, die sich wieder ausbreiten, eben weil es weniger Menschen gibt, die werden so als Vorboten des Krieges verstanden, teilweise auch als Verkörperung des Krieges. Und wir zeigen in der Ausstellung auch ein Flugblatt, wo man den Krieg personifiziert sieht, ein Flugblatt aus dieser Zeit. Und da stapft eben so ein Monster über das Schlachtfeld und das hat einen Wolfsoberkörper. Also das heißt, der Wolf ist zum Inbegriff des Krieges und der Schrecken des Krieges geworden.
Heute breiten sich ja Wölfe auch wieder aus, auch wenn nicht in dem Maße. Aber glaubst du, dass diese tiefsitzende Angst, die der Mensch vor dem Wolf hat, aus dieser Zeit kommt? Dass es so, dass einherging mit dem Krieg, mit der Pest, dass das so genetisch in uns verankert ist, dass wir Angst vor dem Wolf haben?
Ich glaube schon, dass diese Tradierung des Wolfes als Inbegriff des Schreckens auch bis heute eine Rolle spielt. Damit sage ich nicht, dass wir diese großen Debatten, die wir um die Ausbeutung der Wölfe haben, dass man das damit lösen kann, ne? Und sagen kann irgendwie, ah, das ist noch so ein Nachwirken des 30-jährigen Krieges und wenn es das nicht gäbe, dann wäre das mit dem Wolf gar kein Problem. Es ist immer ein Unterschied, ob man, weiß ich nicht, Schafzüchter ist oder Spaziergänger oder wo man lebt und so. Also, aber ich glaube, dass in der Kulturgeschichte der Wolf eben als Inbegriff des Schreckens sicherlich seit dem 30-jährigen Krieg immer weiter so tradiert worden ist. Also auch bei Grimms Märchen spielte ja diese schreckliche Rolle, dass praktisch die Großmutter der Wolf ist, nicht? Bei Rotkäppchen. Also insofern würde ich sagen, dass dieser Schrecken auf kulturelle Weise sicherlich weitergegeben worden ist, ja.
Der Wolf ist ja auch ein Tier, das gerne im Wald lebt. Der Wald spielt auch eine ganz große Rolle in der deutschen Geschichte, weil der Wald verschieden instrumentalisiert wurde. Und ich fand besonders interessant, gestern hast du ja so eine tolle Führung gegeben, wie einerseits der Naturschutz geboren wird, die Naturdenkmäler beschützt werden, aber auch gleichzeitig ja so eine ungute Ideologie da ihren Anfang nimmt. Also der Baum, der Wald, der Wald und der Baum in Deutschland, die Geburt des Weihnachtsbaums. Also das sind so viel. Ich bin mit so viel Inspiration gestern ins Bett gekommen. Ich glaube, ich habe selten so wild geträumt wie die letzte Nacht, weil so viele Dinge von der von Petra Kelly bis Hildegard von Bingen und natürlich die fantastische Maria Sibylla Merian, die kommt hat ja auch ein Kapitel in eurer Ausstellung. Also da kam so viel zusammen. Aber der Baum, wann fängt das an mit dem Schutz der Bäume in den deutschen Fürstentümern und Provinzen?
Tatsächlich, ich glaube, das erzählen wir in unserer Ausstellung nicht, aber es ist so, dass um Nürnberg herum tatsächlich die ersten Waldschutzgesetze schon im, ich glaube, 15. Jahrhundert erlassen werden, weil man eben merkt, man hat den Ast abgesägt, auf dem man sitzt und man muss jetzt was dafür tun und man muss sich irgendwie einen Plan machen und dass es mit so einem wilden Abbau nicht weitergehen kann. Und auch das Wort Nachhaltigkeit, das kommt aus dem Forstgewerbe, aus der Forstwissenschaft, wo man eben auch das Gefühl hat, man muss sich einen richtigen Plan machen. Es ist so ein wichtiges Gut. Und wenn man mehr nimmt, als man praktisch wieder aussehen kann, dann produziert das irgendwann Probleme. Und tatsächlich das Wort Naturschutz, das finde ich auch immer ganz interessant. Also wir haben in unserer Ausstellung immer so kurze Videos mit Expertinnen und Experten. Und die frage ich immer, gibt es ein neues Wort in dem Zeitraum, für den Sie Expertin oder Experte sind, was in die deutsche Sprache einzieht und ein neues Verhältnis irgendwie zur Natur spiegelt. Tatsächlich eine Antwort ist dann für das 19. Jahrhundert, also für die Industrialisierung, das neue Wort ist Naturschutz. Und Naturschutz, also es liegt auf der Hand, warum das kommt, eben weil durch die Industrialisierung natürlich sich die Landschaften auch wieder stark verändern. Die verändern sich die ganze Zeit stark. Aber eben man das Gefühl hat, es wird viel zerstört und vieles, was einem auch irgendwie am Herzen liegt und was man als schön empfunden hat, wird zerstört. Und insofern bildet sich eine Naturschutzbewegung auch heraus. Das passiert gegen Ende des 19. Jahrhunderts, dass die tatsächlich auch richtig Naturschutz im Namen führen. Und das andere schöne Wort, das ist noch ein bisschen älter, das stammt von Alexander von Humboldt und das ist das Naturdenkmal. Und das prägt Alexander von Humboldt tatsächlich auf einer Reise oder auf seinen großen Reisen durch Südamerika. Und er ist so beeindruckt von diesen uralten Wäldern, die er da sieht. Und die sind natürlich zu jedem Zeitpunkt immer viel älter gewesen als die europäischen Wälder, weil die erst nach der Eiszeit entstanden sind und die Urwälder Südamerikas eben nicht durch eine Eiszeit durchgehen mussten und deswegen mehrere 10.000 Jahre älter sind. Und Alexander von Humboldt ist eben in diesen fantastischen Wäldern, sieht irgendwie diese fantastischen Bäume und sagt dann eben, dass ihm da klar geworden ist, dass es nicht nur Denkmale der Kultur gibt, sondern auch Denkmale der Natur und dass die in diesen Ländern auch ganz besonders geschützt werden. Und das nimmt tatsächlich ein großer Humboldt-Verehrer, ein Botaniker aus Preußen zum Anlass, ja, sowas wie eine frühe Naturschutzbehörde zu gründen, die heißt Preußische Stelle für Naturdenkmalpflege, staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen. Und die machen sich zur Aufgabe, das sind erstmal kleine Schritte, die die unternehmen, tatsächlich durch die Wälder zu gehen und zu sagen, irgendwie, wenn wir einen ganz besonderen Baum sehen oder eine Baumgruppe oder eine ganz besondere Aussicht, dann erklären wir die zum Naturdenkmal, erfassen die und die dürfen dann auch nicht gefällt werden oder einfach zerstört werden.
Und die wurden dann markiert?
Die wurden markiert, die haben eine kleine Plakette bekommen, manchmal haben sie auch einen Zaun bekommen, wurden erfasst in einem Register. Und wurden eben ab 1906 der staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege unterstellt. Die hatten viel Euphorie und viel Ehrgeiz, hatten aber nur freiwillige Helfer, nie richtige Angestellte, waren ein bisschen Papiertiger, aber voller guter Absichten und voller guter Ideen.
Du hast gestern erwähnt, aber jetzt weiß ich nicht mehr genau, auf welche Epoche du dich bezogen hast. Wann waren die Wälder in Deutschland am größten? Du hast was gesagt, das hatte mich erstaunt. Wann war das?
Ich glaube, ich hatte vor allen Dingen gesagt, dass es den wenigsten Wald gab im 12. Jahrhundert. Es gab nie so einen niedrigen Waldstand im deutschsprachigen Raum wie im 12. Jahrhundert, also zur Zeit
Warum?
Von Hildegard von Bingen. Das ist interessant, das hat auch mich erstaunt, weil wir haben im 12. Jahrhundert eine sogenannte kleine Warmzeit. Das heißt, in dieser Region kommen mediterrane Temperaturen, es wachsen Feigen in Köln und es wird Wein angebaut bis hoch zur Ostsee. Und es ist eine richtige Gründerzeit. Also es werden Städte und Dörfer und Klöster und so weiter gegründet. Auch Hildegard von Bingen gründet eben genau in dieser Zeit ihr Kloster. Und die brauchen natürlich Holz als Baumaterial. Und es ist so ein bisschen wie in der Antike, dann auch ganz viel abgeholzt wird. Und damit verschwinden tatsächlich die alten Wälder. Und es gibt den niedrigsten Waldstand in der deutschsprachigen Geschichte.
Aber bis dahin, das heißt nicht...
Doch. Also auch niedriger als bei uns heute.
Ach. Das ist ja erstaunlich.
Das ist total erstaunlich, ja.
Weil es ja heute viel, viel, viel mehr Menschen gibt als damals.
Ja, ja.
Das finde ich jetzt
verblüffend.
Verblüffend und eigentlich vielleicht gar nicht so schlechte Nachrichten, dass man denkt, dass Wälder sich auch wieder erholen können. Und
ja, obwohl wir natürlich, also manche, die strenger sind, würden sagen, vielleicht muss man auch zwischen Wäldern und Forsten unterscheiden. Mhm. Und natürlich sind diese alten Wälder was ganz Besonderes und wir haben also winzige Flecken nur noch davon und haben ganz viel Forste und diese Forste sind auch das, die jetzt so schnell kaputt gehen durch die Borkenkäfer und so weiter.
Und die Urwälder gehen nicht so schnell kaputt?
Nee, die sind viel resistenter, weil die auch einen viel intakteren Boden haben und viel länger gebraucht haben, um zu wachsen und eben nicht so schnell in die Höhe geschossen sind und auch resistenter sind, was Veränderungen und sowas anbetrifft. Und ich glaube, es würden Naturschützer oder Umweltschützer auch heute eben betonen, dass wir nicht unterschätzen dürfen die Bedeutung von anderen Landschaften. Also zum Beispiel sowas wie Moore sind auch ganz besonders wichtig. Also wir haben so eine Tendenz immer für, wir glauben immer praktisch das intakteste Gebiet seien die Wälder. Aber Moore sind auch ganz ungeheuer wichtig. Und da sind auch viel zu viele verschwunden und verschwinden weiter.
Ja, manche werden wieder zu Nassgebieten zurückverwandelt, habe ich nämlich gestern gelernt, da war der Rimowa Design Award und tatsächlich hat da ein junger Mann eine Erntemaschine für Reet entwickelt, die durch diese Nassgebiete fahren kann und kann eben nachhaltig, auch sozial nachhaltig Reet ernten, weil die Äcker, die wieder verwandelt werden in Moore, die sind ja dann für Bauern nicht mehr so interessant, aber wenn man Reet anbaut bzw. erntet, dann hat man gleichzeitig Arbeit und Einkommen und es ist nachhaltig.
Fabelhaft. Und wir wohnen wieder in Reethäusern. Das finde ich sehr gut.
Die sind auch gut zum Isolieren, diese Reet-Schilfrohre.
Und wunderschön.
Ja. Und ich habe gelernt, dass 5% des CO2-Ausschusses in Deutschland durch ehemalige Moore, also durch trockengelegte Moore kommt. Also
das ist erstaunlich. Ungeheuer.
Wir gehen nochmal in die Erde und zwar zur Kartoffel. Das ist auch ein Thema, das ich sehr schön aufbereitet finde in der Ausstellung mit Abbildungen mit dem alten Fritz auf einem Kartoffelacker, was wahrscheinlich so nicht stattgefunden hat. Wie war das im 18. Jahrhundert mit der Kartoffel in Deutschland?
Genau, also die Kartoffel, das ist eine schöne Geschichte. Die Kartoffel kommt ja aus Peru nach Europa und irgendwann kommt sie eben auch nach Preußen und wird dann verbreitet sie sich so schnell, weil sich Friedrich der Zweite besonders dafür einsetzt. für deren Anpflanzung. Und wir haben in unserer Sammlung im Deutschen Historischen Museum eben ein Gemälde, das ist dann schon später aus dem 19. Jahrhundert, und da sieht man Friedrich den Großen auf einem Kartoffelacker mit den Kartoffelbauern sprechen. Das ist absolut auszuschließen, das ist nicht passiert. Das ist ein Wunschgedanke des 19. Jahrhunderts, die sich eben den König sehr nah, volksnah vorstellen wollten. Aber was sicherlich richtig ist, ist, dass Friedrich der Zweite die Kartoffel angebaut haben wollte. Das hatte aber auch Kalkül. Friedrich hatte eine große Armee, die ernährt werden wollte, und die Kartoffeln sind günstig. Und in Preußen gibt es natürlich auch nicht gerade die fruchtbarsten Böden. Also insofern auch mit diesen Böden kommt die Kartoffel gut zurecht. Und wie auffällig das war im 19. Jahrhundert, da gibt es ein schönes Zitat von Heine, der ja aus Düsseldorf kommt und in Preußen eben Anfang des 19. Jahrhunderts ist und dort essen geht in Berlin. Und erstaunt ist, dass auf den Karten in den Restaurants so viel Kartoffelgerichte angeboten werden. Und er nennt die Preußen die modernen Peruaner. Und das finde ich so toll, weil da diese Fremdheit noch mitschwingt, dass die Kartoffel eben nichts Lokales ist. Und dann dreht sich das ja irgendwann um, und heute ist die Kartoffel der Inbegriff von Deutschland. Ich glaube, wenn Leute eingebürgert werden, wird sogar ein Kartoffelfest gefeiert. Also insofern, das ist irgendwie eine gute Sache, wie etwas, was mal ganz woanders herkam und als ganz untypisch empfunden worden ist, eben mit der Zeit so etwas wird, was zum Inbegriff eines Landes wird.
Und es hängt eine tolle Karte im Museum mit den verschiedenen Wörtern, die die Kartoffel bezeichnen, von Erdapfel und Krummbier bis zu Nudel.
Nudel und Pudel gibt's beides, ja.
Ja, hat sich das noch gehalten, dass man unter Nudeln Kartoffeln steht? Das hatte ich noch nie gehört.
Nee, wir waren auch total verblüfft. Wir haben jetzt nicht nachgeforscht. Also es ist eine historische Karte, okay, welche Namen es alles gab. Manche kennt man noch so ein bisschen, wenn man nach Bayern fährt und so, dann kennt man Erdapfel und so. Aber ob Nudel noch im Gebrauch ist, das müssten wir nochmal erforschen.
Auch erstaunlich, wie du die Politik des Kindergartens erklärt hast. Mhm. Kindergarten ist ja auch hat auch mit der Natur zu tun und wie Gesellschaft und Natur zusammengehen. Also eigentlich waren ja Kinder, wurden gehütet von den eigenen Müttern oder irgendwie im Haus von Familienangehörigen. Wie kommt der Kindergarten auf?
Der Kindergarten ist auch eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, und ich finde ist auch wirklich eines meiner Lieblingskapitel in der Ausstellung, weil es so eine schöne Geschichte ist. Der Kindergarten wird erfunden von Friedrich Fröbel. Es hat auch was mit der Industrialisierung zu tun, weil dadurch, dass die Eltern nicht mehr zu Hause arbeiten, also nicht arbeiten, entweder auf dem Feld oder häuslich irgendwas machen, weiß ich nicht, weben, spinnen, sticken und so weiter, gibt es eine viel größere Notwendigkeit, Kinder zu betreuen. Also wenn die Eltern in die Fabrik gehen, da können sie die Kinder nicht mitnehmen. Und insofern, das wird ein Thema, und Friedrich Fröbel erfindet, wie es heißt, auch auf einem Spaziergang in Thüringen, den Kindergarten auf einer Wanderung. Und der Kindergarten hat wirklich die Idee, dass die Kinder vor allen Dingen in der Natur erzogen werden sollen. Also im Garten, aber auch auf Waldlichtung. Das sind alles Abbildungen, die er in seinen Büchern zeigt. Und dass im Spielen in der Natur das Kind sich frei und gleich mit anderen entwickeln kann. Und uns leuchtet, glaube ich, der Gedanke sofort ein. Im 19. Jahrhundert war das zum Teil ein unerhörter Gedanke, weil man sich vorgestellt hat, dass die Religion im Zentrum von allem stehen soll. Und in Preußen wurde der Kindergarten eben verboten, 1851. Und dann hat sich wiederum eine Gegenbewegung gebildet. Und die wurde in Berlin von einer Frau, einer Tochter aus jüdischem Elternhaus in Breslau angeführt, Lina Morgenstern, die aber in Berlin dann gelebt hat. Und die setzt sich sehr dafür ein, dass der Kindergarten wieder erlaubt wird, und schreibt auch die erste Kindergartenpädagogik. Und von ihr gibt es den schönen Satz, dass im Kindergarten die Kinder von Arm und Reich, von Vornehm und Gering, von Protestant, Katholik und Jude glücklich und gesegnet nebeneinander sein können. Also die Idee ist dort, dass die Natur alle gleich macht.
Das deutsche Wort Kindergarten wird ja auch in Amerika benutzt. Also das ist eine bleibende Institution geworden.
ein absoluter Exportschlager.
Ja.
Ja, also wirklich, es gibt auf der ganzen Welt tatsächlich in vielen Sprachen das Wort Kindergarten in so kleinen Abwandlungen, aber es ist tatsächlich ein Wort, was von Thüringen in die Welt gegangen ist.
Sehr schön, wie einiges. Ich glaube auch, die Architekten der Brooklyn Bridge kamen auch aus Thüringen, das ist eine große Erfindergegend. Der Weihnachtsbaum, den hatte ich vorher kurz angesprochen, der Weihnachtsbaum ist ja auch so unheimlich politisch eigentlich, wenn man ihn in dem Zusammenhang sieht, was der Baum im Wohnzimmer zu tun hat. Kannst du dazu noch einen Satz sagen?
Ja, also das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert, in dem Deutschland anfängt, sich zu identifizieren mit dem Wald. Und das hat damit zu tun, es gibt vorher die verschiedenen Fürstentümer und Königreiche und so weiter. Und dann möchte man eben vor allen Dingen im 19. Jahrhundert, Ende 18. Jahrhundert fängt es an, eine Nation sein, so wie Frankreich oder England. Und man argumentiert dafür, indem man eben sagt, es ist ganz natürlich, dass wir eine Nation sind. Und wir waren es auch die längste Zeit, denn wir kommen von den Germanen. Dieser natürliche Zusammenhang muss wieder auch in eine Staatsform, die eben ein Nationalstaat ist, gegossen werden. Die Idee, dass es irgendwie eine besondere Beziehung der Deutschen zu den Germanen gäbe, ist in dem Sinne nicht richtig. Es gab nie ein Volk, das sich selbst als wir sind die Germanen bezeichnet hätte. Es ist eine Fremdbezeichnung durch die Römer. Die Germanen waren unterschiedliche Ethnien und auch unterschiedliche Stämme, die sich zum Teil bekriegt haben. Und natürlich auch die Ausbreitung der Germanen geht bis weit in Gebiete rein, die dann später das Königreich Polen sind und so weiter. Also die Idee ist nicht richtig, aber eine Idee muss nicht richtig sein, um erfolgreich zu sein. Und die Idee ist irre erfolgreich. Und diese Vorstellung, dass es ein natürliches Volk der Deutschen gäbe, wird benutzt, um andere auch abzuwerten. Der Erzfeind damals ist natürlich Frankreich. Und Frankreich wird abgewertet von Fichte zum Beispiel in den Reden an die deutsche Nation, die er Anfang des 19. Jahrhunderts hier in Berlin hält, noch unter napoleonischer Besatzung. Und da heißt es eben praktisch, die Deutschen sind ein natürliches Volk und die Franzosen dagegen sind ein künstliches Volk und das ist natürlich viel schlechter. Und auch die Juden sollen nicht dazu gehören. Die Juden gehören zu den Deutschen nicht dazu. Also insofern eine gefährliche Idee, die von Fichte vertreten wird. Und aus dieser Vorstellung aber, dass man mit diesen Germanen ganz eng verbunden sei, kommt auch die Vorstellung, dass man quasi eine besondere Beziehung zum Wald habe. Also jetzt sind wir praktisch die Nation, wie die Germanen in den Eichenwäldern gelebt haben, sind die Deutschen eine Nation, die ganz eng mit dem Wald verknüpft sind. Und im 19. Jahrhundert gibt es große Fortschritte auch in der Druckerpresse, in den Drucktechniken. Bücher, die Waldabbildungen zeigen, werden ja enorm erfolgreich. Und Grimms Märchen, wir haben es eben schon einmal erwähnt, ist eines dieser Bücher, das eben jetzt auch mit Waldabbildungen versehen wird und daraufhin sehr erfolgreich wird. Es gibt noch viele andere, wir zeigen ein paar in der Vitrine. Und das heißt, der Baum wird eben zu diesem Identifikationssymbol und der Baum zieht dann auch ein, also der Wald ist nicht nur das Wohnzimmer der Deutschen, sondern zieht auch ins Wohnzimmer. Und ab jetzt wird vor allen Dingen in den protestantischen Gebieten Weihnachten mit dem Baum gefeiert. Auch da gibt es so verstreute Vorläufe. Es ist jetzt nicht so, dass nie vorher ein Baum im Zimmer stand, aber es war nicht weit verbreitet. Es waren teilweise dann eben auch nur einzelne Zweige, mit denen geschmückt wurde. Und dass jetzt tatsächlich flächendeckend diese Bäume in die Wohnzimmer ziehen, das passiert eben im 19. Jahrhundert. Und es ist auch ein Deutscher, Prinz Albert, der Mann von Victoria, der Königin von England, der diesen Brauch nach England bringt und dann breitet er sich da auch aus. Aber es ist tatsächlich, es wurzelt, um eine passende Metapher zu nutzen, es wurzelt in der Waldbegeisterung der Deutschen im 19. Jahrhundert.
Die Geschichte geht weiter, aber nur bis in die 70er Jahre. Wie kommt's?
Also wir hören tatsächlich genau in den 1970er Jahren auf mit den ersten großen Protestbewegungen, die sich für Umweltschutz einsetzen. Und wir hören kurz vor der Gründung der Grünen auf. Und wir hatten das Gefühl, zum einen, die Gründung der Grünen ist so komplex und so vielseitig, dass die eine eigene Ausstellung irgendwann mal wäre. Und vielleicht ist es aber auch ganz gut, wenn ein bisschen Zeit vergeht, weil ich habe das Gefühl, es wird so politisch gestritten um die Grünen. Als wir die Ausstellung geplant haben, hatten wir auch noch also zum Teil eine grüne Bundesregierung. Und die Gefahr ist immer, wenn man zu nah zeitlich an den Themen dranbleibt, dass die Diskussionen einfach auf die gleichen Gleise hüpfen, auf denen sie sowieso sind. Und jeder rattert einfach das runter und sagt irgendwie, ah, dann weiß ich schon alles. Und entweder, weiß ich nicht, mag jemand die Grünen oder er mag sie nicht oder wie auch immer. Aber man ist zu sehr in so einem Spannungsfeld drin, was schon existiert. Und wir hatten eigentlich den Ehrgeiz, Geschichten zu erzählen, die man zum Teil kennt, zum Teil vielleicht aber auch oder hoffentlich noch nicht kennt und die überraschend sind und wo man Lust hat, drüber nachzudenken und nicht das Gefühl hat, eigentlich weiß ich schon, was ich davon halte.
Die Rechnung geht gut auf.
Das freut mich.
Also es ist eine Ausstellung, die jetzt glücklicherweise noch ein halbes Jahr länger läuft als gedacht und die wirklich sehr, sehr empfehlenswert ist.
Vielen Dank.
Wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin und zu welcher Zeit würdest du reisen? Na gut, du darfst vielleicht sogar zwei Reisen machen.
Also gut, dann reise ich zu Hilma af Klint und schaue über Malen zu, 1907, der 10 größten. Und dann reise ich ins 12. Jahrhundert zu Hildegard von Bingen und kläre das mit der Geheimsprache auf.
Super. Was ist dein wichtigstes Werkzeug?
Block und Stift.
Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wäre das?
Irgendwo ein schöner Greifvogel, vielleicht in einem Schutzgebiet.
Was ist deine Lieblingsfarbe?
Ach, vielleicht schon grün.
Hast du einen wiederkehrenden Traum?
Ja, das sind leider die nervigen Träume, die wiederkehren, ne? Also ich würde sagen, dass es irgendwie so Träume gibt, dass man denkt, man muss irgendwas unbedingt machen, stellt es aber zu spät fest und hat nichts, was man dafür braucht. Und jetzt geht irgendwie der Vortrag los und man hat es vergessen und man hat weder eine PowerPoint dabei, noch irgendwelche Unterlagen und muss jetzt loslegen. Nicht exakt der gleiche, aber das gibt schon wiederholt als Traum.
Den kenne ich auch. Hörst du Musik beim Arbeiten?
Leider nein, ich kann das nicht. Aber ich würde gerne, aber es geht nicht.
Aber wenn, dann Hildegard von Bingen, würde ich sagen. Du hattest gestern mal angeschaltet, das war gut.
Das ist sehr gut, ja. Vielleicht wäre das auch etwas, weil da ja tatsächlich auch, ich glaube allgemein, wer schreibt, kann keine Musik mit Sprache hören. Und die singen ja aber auch viele, diese lateinischen Sachen sind dann so zerdehnt, dass es auch eher eine Aneinanderreihung von Vokalen ist. Ja, ich versuche das mal.
Welches Thema würdest du dir einmal in einer ganzen Ausgabe der Weltkunst wünschen?
Die schreibenden und malenden Frauen des Mittelalters.
Kannst du eine Weisheit teilen?
Also ich glaube, die Weisheit hatten wir vielleicht sogar schon zu Beginn des Podcasts. Es gibt kein Zitat oder ist mir nicht bewusst von Hildegard von Bingen, wo sie das so genau so sagt. Aber die Einsicht, dass man nicht mehr nehmen sollte, als man gibt, glaube ich, hilft einem in vielen Situationen weiter und auch vielleicht auch umgekehrt, nicht viel mehr zu geben, als man nimmt.
Vielen, vielen Dank, liebe Julia. Das ist so inspirierend, deinen tollen Worten zu lauschen und das zu sehen, was du machst, was du vermittelst an Groß und Klein. Es sind Bienen zum Anfassen dabei. Es sind so viele Dinge in dieser Ausstellung, aber auch vieles, was noch weitere Horizonte eröffnet. Es ist wirklich toll. Vielen, vielen Dank.
Danke dir, liebe Lisa.
Der Weltkunst-Podcast Was macht die Kunst? Wird von Volkswagen Group Culture unterstützt. Dank der Initiative Volkswagen Group Art for All ist der Eintritt in die neue Nationalgalerie Berlin jeden ersten Donnerstag von 16 bis 20 Uhr kostenlos.